ARD.
HR Info Kultur.
An diesem Wochenende ist wieder jede Menge Glitzer, Glamour und Gesang auf der Bühne angesagt beim ESC, dem Eurovision Song Contest. Dort messen sich die angeblich besten Songs aus 37 überwiegend europäischen Ländern in einem aufwendig inszenierten Wettstreit. Zum 69. Mal schon veranstaltet von der EBU, der Europäischen Rundfunkunion. Und das Spektakel kehrt in gewisser Weise nach Hause zurück. Denn die erste Ausgabe 1956 hat damals im schweizerischen Lugano stattgefunden. Und in diesem Jahr ist, weil Vorjahressieger Nemo aus der Schweiz kommt, Basel der Austragungsort. Experten und Fans sind schon die ganze Woche über vor Ort. Mit zwei von ihnen spreche ich gleich über die Faszination ESC, aber natürlich auch über die Frage, warum es hier unmöglich ist, die Politik bei so einem medialen Großereignis ganz außen vor zu lassen. Mein Name ist Martin Kersten. Der Song Balla von Arbor und Tünner. Mit harten Partybeats und einem elektronischen Cello auf der Bühne vertritt das Geschwisterpaar aus Wien in diesem Jahr die Farben Deutschlands beim ESC. Über die Qualität des Songs gehen die Meinungen weit auseinander, je nachdem, wen man fragt. Deutsche ESC-Fans sind ja leid erprobt, zumindest was die Platzierungen der letzten Jahre betrifft. In diesem Jahr ruhen die Hoffnungen nicht zuletzt auch auf der Rückkehr von Stefan Raab, der erstmals wieder die Fäden gezogen hat beim deutschen Vorentscheid und dem spätestens seit dem sensationellen Sieg seines Schützlings Lena im Jahr 2010 ein gewisser Nimbus des Erfolgs anhaftet. Was da eventuell dran ist und was nicht, darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal schiebt sich ein Thema in den Vordergrund, das die Veranstalter am liebsten ganz von sich weghalten würden, die Politik. United by Music ist das Motto des Eurovision Song Contest. Politische Botschaften sind offiziell verboten, sei es in Liedtexten oder Gesten, so schreiben es die ESC-Regeln vor. Aber auch in Basel gibt es, wie letztes Jahr in Malmö, wieder politische Proteste und Forderungen, Israel wegen des Gaza-Kriegs vom Wettbewerb auszuschließen. Katrin Hondl hat sich vor Ort umgehört.
Wir haben alle ein bisschen Angst, hier über Politik zu reden, sagt die Sängerin Sissal aus Dänemark. Sie hasse jedenfalls Krieg, wie alle Menschen. Frieden, das wünscht sich auch der Frontmann der ukrainischen ESC-Band, stellt aber klar, wir sind auf die Ukraine fokussiert, wir diskutieren nicht über die Probleme anderer Länder. Countertenor JJ aus Österreich meint,
natürlich ist es klar, dass bei so einem Riesen-Event viel Politisches mit einbezogen wird. Ich finde es halt schade, dass beim ESC eben die Kunst dabei in die Vergessenheit geriet, aber ich verstehe auch, warum die Menschen da draußen stehen, um ihre Stimme halt laut zu machen. Ja.
Die Menschen draußen, das sind rund um den ESC kleine Menschengruppen mit Palästina-Flaggen. Wegen der humanitären Katastrophe und Zehntausenden getöteten Menschen im Gazastreifen wollen sie, dass Israel vom ESC ausgeschlossen wird. Anders als 2024 in Malmö sind es in Basel friedliche, sehr überschaubare Proteste. Auch am Mittwochabend in der St. Jakobshalle blieb es bis auf einen Zwischenruf ruhig im Publikum, als die israelische Sängerin Yuval Rafael, eine Überlebende der Hamas-Terroranschläge vom 7. Oktober, zum ersten Mal bei einer öffentlichen Probe in Basel aufgetreten ist. Den Statuten nach versteht sich der Eurovision Song Contest als eine unpolitische Veranstaltung. Dieses Jahr in Basel gelten zusätzlich neue Verhaltensregeln. Politische Botschaften jeglicher Art sind verboten. So strikt, dass sich sogar die Schweizer Showmoderatorinnen in einem Song darüber lustig machen. Klar ist auch, Ein Wettbewerb, bei dem Länder sich gegenseitig Punkte vergeben, kann gar nicht unpolitisch sein. Und das sei der ESC auch von Anfang an nicht gewesen, sagt der Historiker und ESC-Experte Dean Vuletic.
Absolutely not. Ever since the beginning, Eurovision has been political.
Beim ersten ESC 1956 war für Deutschland der Sänger Walter Andreas Schwarz dabei, ein Jude und Holocaust-Überlebender. Das war 11 Jahre nach Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg eine politische Botschaft.
Political messages were being expressed.
Aber auch ESC-Fans, die nicht mit Palästina-Flaggen gegen Israel protestieren, sind irritiert, dass Russland und Belarus vom Wettbewerb ausgeschlossen sind und Israel trotz zehntausenden Toten in Gaza weiter dabei ist. Der Basler Modedesigner Raphael Blechschmidt freut sich auf den ESC, findet aber,
dass man alle aktiv kriegsführenden Länder aus diesem Wettbewerb ausschließen sollte. Alle, die Krieg führen, müssen daraus.
Eine solche Entscheidung aber könne die Europäische Rundfunkunion, die EBU, gar nicht unabhängig von der Außenpolitik der einzelnen Länder treffen, sagt Eurovisionsexperte Dean Vuletic. Der Unterschied ist, dass es internationale Sanktionen gegen Russland, aber nicht gegen Israel gibt, sagt er. Und die EBU-Mitglieder legen nicht die außenpolitischen Richtlinien ihrer Länder fest. Dafür sind die Regierungen zuständig. Die EBU kann also nicht wählen, welche Länder vom ESC ausgeschlossen oder boykottiert werden sollen. United by Music. Dass das Motto des Eurovision Song Contest ein frommer Wunsch ist, weiß natürlich auch der britische ESC-Direktor Martin Green. Er lässt auf Anfrage mitteilen: Wir streben danach, die Welt zu zeigen, wie sie sein könnte und nicht, wie sie zwangsläufig ist.
Wie politisch ist der ESC? Fragen und Antworten eingesammelt von unserer Korrespondentin Katrin Hondl. Auch Marcel Stober beobachtet als Reporter und Podcast-Autor für die ARD das Geschehen in Basel. Meine erste Frage an ihn bezieht sich auf die Forderung von rund 70 früheren ESC-Teilnehmern, darunter Vorjahressieger Nemo aus der Schweiz, Israel aus dem Wettbewerb zu nehmen, weil, so die Begründung, das harte Vorgehen Israels im Gazastreifen grundlegend gegen die Werte des ESC von Frieden, Einheit und Achtung der Menschenrechte verstoße. Kann man Verständnis haben für diese Position?
Natürlich kann man Verständnis haben für diese Position. Das sind ja auch Meinungen und sicherlich gut begründete Meinungen. Es gibt für alles natürlich Pros und Kontras, sage ich mal. Und auch das, dass sich Nemo jetzt dazu geäußert hat, habe ich schon gehört, hat auch beim Produktionsteam nicht für die allerbeste Stimmung gesorgt, weil man natürlich gerade in der Schweiz um Neutralität in jeder Hinsicht bemüht ist und auch beim ESC. Und ich war zum Beispiel am Dienstag beim ersten Semifinale in der Halle. Da wurde vorher im Warm-up auch nochmal kurz gesagt, wir lieben hier alle, wir hassen niemanden und ich habe das auch so wahrgenommen, dass das wirklich auch eine gute Stimmung in der Halle war. Es gibt diese Diskussion mit Teilnahme Israels seit dem vergangenen Jahr und ich muss aber ehrlich auch sagen, dass ich mich schon ein bisschen wundere, dass ausgerechnet beim ESC diese Diskussion immer geführt wird, denn Israel ist ja auch bei anderen Sachen noch dabei, bei Sportveranstaltungen, bei Olympischen Spielen, bei, weiß nicht, WM-Qualifikationen im Fußball oder in diversen anderen Sportarten. Und Russland zum Beispiel ist es nicht. Russland ist von all diesen Sachen ausgeschlossen worden, wegen des Angriffs auf die Ukraine. Und wenn wir mal auf den ESC schauen und quasi auf den, ja, ich sag mal, bürokratischen Überbau, dann sind Russland und Israel zwei verschiedene Paar Schuhe. Russland wurde tatsächlich vom ESC ausgeschlossen, relativ schnell, einen Tag nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine, aber daraufhin sind auch die russischen Rundfunkanstalten aus der EBU ausgetreten. Die EBU ist ein Zusammenschluss von Rundfunkanstalten. Wer da teilnimmt, darf beim ESC mitmachen. Russland ist da raus und Belarus auch. Das heißt, bis auf Weiteres wird es eine russische oder belarussische Teilnahme nicht geben. Der israelische Sender Kann ist Teil der Europäischen Rundfunkunion und anders als zum Beispiel die russischen Sender, es kann kein Sender der israelischen Regierung. Und das ist auch der Grund, warum die EBU so an Israel festhält. Denn Sinn und Zweck der EBU ist es ja nicht, den ESC zu veranstalten. Das ist zwar schön, aber eigentlich ist die EBU gegründet worden, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Europa zu vernetzen, aber auch zu fördern und hochzuhalten und gegen Bedrohungen zu schützen. Und in Israel gab es immer mal Bestrebungen, Kann zu zerschlagen, aufzuteilen, irgendwie einen Nachrichtensender zu machen, einen Unterhaltungssender, dann kann man das irgendwie leichter beeinflussen. Das ist aber nach EBU nicht erlaubt. Das heißt dann, wenn das passieren würde, könnte Israel nicht mehr am ESC teilnehmen. Das ist der Regierung aber so wichtig, dass Israel am ESC teilnimmt, so ist meine Einschätzung, das kann bislang so besteht, wie es besteht und kann, ist durchaus auch regierungskritisch. Deswegen, es ist einfach nach wie vor eine Demokratie und das ist dann auch der Grund, warum Israel dabei ist.
Und was der Sache ja noch zusätzliche Brisanz verleiht, ist, dass ausgerechnet die israelische Sängerin Yuval Rafael, die teilnehmen wird, selbst eine Überlebende dieses Massakers auf dem Nova-Festival damals war. Ne? Das verleiht dem Ganzen eine zusätzliche Dramatik. Sie jetzt auszuschließen oder dafür verantwortlich zu machen, ist natürlich eine schwierige Sache.
Na klar, also man kann, wenn man Israel einen Vorwurf machen könnte, kann man natürlich auch sagen, dass man schon auch selber Songs dahin schickt, die ja schon in eine bestimmte Richtung gehen. Also der Song letztes Jahr, Hurricane von Eden Golan, der musste zweimal geändert werden, bis dann wirklich eine Version rauskam, die die EBU zugelassen hat, als unpolitisch genug, um beim ESC aufzutreten. New Day Will Rise dieses Jahr, der Song von Yuval Rafael, beschreibt natürlich auch das, was sie da erlebt hat bei diesem Nova-Festival, aber es beschreibt es eben nicht so platt, es wird nicht angesprochen, sondern es ist halt, und das ist ja kunstvoll, das ist ja musikalisch, es wird halt verpackt, mit Analogien, mit Metaphern und so weiter. Das heißt, man kann da viel rein interpretieren, aber man kann jetzt eben nicht sagen, dieser Song ist politisch, deswegen darf er nicht antreten. Und deswegen ist Yuval Rafael dieses Jahr eben auch dabei.
Trotzdem müssen wir natürlich festhalten, so eine Großveranstaltung mit so einem medialen Echo Europa und eigentlich sogar weltweit kann sich wahrscheinlich in heutigen Zeiten nicht mehr komplett aus den politischen Geschehnissen raushalten, auch wenn man es versucht und sagt, es ist ein Songwettbewerb, wir wollen hier Spaß haben zusammen. Aber wir müssen noch über einen reden, das ist Stefan Raab. Der war ja 2000, das ist ein Vierteljahrhundert her, selbst dabei mit Wada Hade Dudeda, wir erinnern uns. 2010 dann der Triumph mit seinem Schützling Lena natürlich. Und einige Jahre war Stefan Raab in dieser Zeit ja der Macher im deutschen ESC-Betrieb, bis er dann 2015 seinen Abschied genommen hat. Jetzt in diesem Jahr gibt es eben sein Comeback, er hat den ESC wieder zur Chefsache erklärt. Es ist tatsächlich so, dass ohne ihn nichts geht beim ESC.
Es scheint mir so zu sein. Also das Problem ist, bei Stefan Raab, auf ihn hören halt die Leute. Ich meine, wir hatten einen Vorentscheid, der in der ARD am Samstagabend um 20.15 Uhr lief. Seitdem ich den ESC verfolge, das ist seit 2006, so gab es das nicht. Man hat einfach sehr, sehr viel Vorschusslorbeeren gehabt und ihm gegeben und seiner neu gegründeten Produktionsfirma Raab Entertainment und über weite Strecken gesagt, ja macht mal, das wird schon. Und am Ende hat natürlich auch dieser Vorentscheid Chefsache ESC viel Kritik abbekommen, auch berechtigte, das will ich gar nicht runterspielen. Natürlich kann man wirklich diskutieren, ist das so schlau, mit irgendwie 24 Acts zu starten und am Ende schmeißt aber die Jury 19 raus und das Publikum kann nur über 5 entscheiden. Muss man das wirklich über 4 Shows sich erstrecken lassen? Reicht es dann nicht irgendwie 2 oder eine? Aber am Ende, unterm Strich, mit Abo und Tünner und Baller, finde ich, ist wirklich der beste Song rausgekommen, den es in diesem Wettbewerb gab. Und es ist ein Song rausgekommen, der Deutschland beim ESC, glaube ich, wirklich sehr gut steht.
Nur ist ja auch ein Dauerbrenner in diesem Zusammenhang immer die Frage, wie gerecht ist denn das eigentlich mit der Punktevergabe? Also man kann ja vielleicht so gut sein, wie man will, wenn man halt nicht die Punkte aus den Ländern bekommt, dann wird das einfach nichts. Und da gab es ja immer wieder Kritik auch am Verfahren, wie diese legendären 12 Points go to ausgerufen werden. Gibt es da tatsächlich sowas wie Allianzen zwischen unterschiedlichen Ländern? Oder auch die Frage, wie könnte man das Voting vielleicht tatsächlich verbessern?
Es gibt diese Allianzen sicherlich, die kann man nicht wegdiskutieren. Also früher hieß es ja gerne mal, Osteuropa schiebt sich so die Punkte zu. Mittlerweile muss man sagen, wenn ich auf die Landkarte gucke, da ist halb Osteuropa gar nicht mehr dabei. So Länder wie Bosnien-Herzegowina, wie Rumänien, wie Nordmazedonien sind leider aktuell gar nicht dabei, weil sie sich das nicht leisten können, hier irgendwie 2 Wochen eine Delegation nach Basel zu schicken. Die Schweiz ist ja auch nicht ganz billig. Es sind gar nicht mal die hohen Teilnahmegebühren, sondern es sind tatsächlich meistens einfach die Kosten für Hotels und Unterkünfte, die einfach den Rahmen sprengen dieser Sender und die deswegen leider nicht dabei sind. Also die starke Allianz ist vor allem in Nordeuropa, Skandinavien, aber so eine Allianz reicht nicht, um den ESC zu gewinnen. Es sind 37 Länder dieses Jahr dabei und wenn du gewinnen willst, dann brauchst du Punkte aus allen möglichen Ländern. Mal 8, mal 7, mal 10, es müssen nicht immer 12 sein, aber es muss schon so ein Grundrauschen an Punkten irgendwie immer geben und da reichen dir 2, 3 Nachbarländer nicht aus. Deswegen würde ich schon sagen, wer den ESC gewinnt, hat definitiv mehr als Nachbarschaftsvoting.
Also du glaubst, dass die Qualität des Songs durchaus immer noch das ausschlaggebende Kriterium ist und dass dieses Voting gar keiner Reform bedarf?
Ja, also schwierig, weil es gibt ja ein zweigeteiltes Voting, es gibt ein Publikumsvoting und es gibt ein Juryvoting. Dadurch, dass es in den Halbfinals aber anders ist und es ein reines Publikumsvoting gibt, gibt es im Finale deutlich, deutlich, deutlich mehr Songs, die dem Publikum gefallen, als die der Jury gefallen. Und das führt, so ist meine Interpretation dazu, dass die Länder, die der Jury gefallen, im Finale deutlich bevorteilt sind. In den letzten beiden Jahren haben mit Nemo und Loreen Leute gewonnen am Ende den ESC, die auch in der Jurywertung vorne waren, im Publikum aber gar nicht. Die waren, glaube ich, vierte, fünfte oder so beim Televoting, haben aber am Ende trotzdem den ESC gewonnen, weil eben der Abstand, den diese Jurypunkte ihnen gegeben haben, so hoch war, dass das kein Televoting-Gewinner mehr einholen konnte. Und das ist tatsächlich aktuell, wenn man so will, meine Kritik, dass da im Halbfinale und Finale mit zwei unterschiedlichen Maßstäben einfach gemessen wird. Mhm. Und dass deswegen einfach Songs, die es irgendwie noch so schaffen durchs Semifinale durch, aber eigentlich Songs sind, die vor allem die Jurys mögen. Also Songs mit starken Stimmen, gerne auch von mir aus Balladen, aber halt wirklich weniger diese Party-Spaß-Songs, dass die im Finale einen deutlichen Vorteil haben.
Sagt Marcel Stober, unser Reporter vor Ort für die ARD in Basel. Dankeschön, Marcel.
Danke.
Bei den Buchmachern ganz weit oben gehandelt als Kandidaten für den Sieg wurden im Vorfeld diese drei Herren aus Schweden, Kai mit ihrem Sauna-Spaß-Song Bara Bada Basto, gefolgt übrigens von Johannes Peach alias JJ, einem Countertenor aus Österreich mit philippinischen Wurzeln. Wer am Ende das Rennen macht, das bleibt bis zur großen Finalshow natürlich pure Spekulation. Wir schauen jetzt mal auf die gesicherten Fakten rund um den ESC. Nützliches und, nun ja, auch mal unnützes Wissen zum größten Musikwettbewerb der Welt.
Wer hat's erfunden?
Die Schweizer.
Der erste ESC fand 1956 in der Schweiz in Lugano statt, im italienischsprachigen Tessin also. Deshalb hieß die Show damals Gran Premio Eurovisione della Canzone Europea. 7 Länder waren dabei, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande und die Schweiz, die dann auch gewonnen hat mit Liz Asia und
Refrain, couleur du ciel, parfum de mes vingt ans.
Die Anzahl der Länder, die mitmachen, hat sich über die Jahre übrigens immer wieder geändert. Die Türkei zum Beispiel hat sich vor einiger Zeit aus dem Wettbewerb verabschiedet. Der ESC sei ungerecht organisiert, behauptet das türkische Fernsehen, und dass mit Conchita Wurst vor einigen Jahren eine Drag-Künstlerin, eine Frau mit Bart, gewinnt, das sei nicht im Sinne des türkischen Fernsehens. Auftritte wie diesen von Conchita wolle man auch zukünftig nicht zeigen.
Den absoluten Altersrekord beim ESC hält die Schweiz. Der älteste Musiker, der jemals auf einer ESC-Bühne stand, hieß Emil Ramsauer und war 95, als er 2013 mit seinem Kontrabass und der Schweizer Heilsarmee-Band Takasa in Malmö auf der ESC-Bühne stand. Emil Ramsauer ist fast 104 Jahre alt geworden. Ins ESC-Finale hatte es seine Band aber nicht geschafft. Es reichte nur für Platz 13 im Halbfinale.
We're going to Australia. Good morning, Australia.
Und immer noch für viele überraschend ist, dass Australien beim Song Contest mitmachen darf. Das liegt an der riesigen Fanbase, die der ESC in Australien hat. Denn viele Menschen dort haben europäische Wurzeln und der Song Contest läuft da auch schon lange im australischen Fernsehen. Vor einigen Jahren haben die ESC-Verantwortlichen das Land dann dazu eingeladen, selbst auch mitzumachen. Und seitdem kommt ein Song im Wettbewerb auch aus Down Under. In diesem Jahr vom australischen Sänger Gojo.
Basel ist in dieser Woche nicht nur etwas für ESC-Fans. An jeder Ecke spielen Straßenmusiker, zum Beispiel das Jazz-Trio auf der Rheinbrücke oder alleine mit Gitarre und Bassdrum an der Straßenecke. Die ESC-Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen aber ihre Stimmen schonen, und besonders ernst nimmt das zum Beispiel der österreichische Sänger JJ. Absolutes Sprechverbot und keine Interviews mehr. Er läuft in Basel mit einem Schild rum, auf dem steht, dass er unter Vocal Arrest ist. Kurios, aber vielleicht hilft's.
Fun Facts und Wissenswertes rund um den ESC, gesammelt von Katrin Hondl, Daniel Kähler und Matthias Tschierdat. So klingt er übrigens, der Bewerber aus Österreich, der seiner Stimme im Vorfeld absolute Schonung verordnet hat. Bei mir am Telefon ist jetzt Bernd Ochs aus dem hessischen Frankfurt. Allerdings erreiche ich ihn nicht dort, sondern in Basel, was für seine Freunde wahrscheinlich das Selbstverständlichste der Welt sein dürfte. Bernd reist nämlich seit fast einem Vierteljahrhundert immer dahin, wo aktuell gerade der Eurovision Song Contest stattfindet, um eben live und ganz nah dran zu sein. Bernd Ochs, können Sie so ein bisschen in Worte fassen, was fasziniert Sie so besonders an diesem Wettbewerb und allem drumherum?
Naja, es ist erstmal eine Unterhaltungsshow und wie ich finde, eine sehr gute Unterhaltungsshow. Und wenn man sich auch ein bisschen, wie wir ESC-Fans da auch nostalgisch mit befasst, kann man durchaus einfach schon sehen, wie sich die Fernsehunterhaltung auch im Laufe der Zeit stark verändert hat. Und sie ist immer im Zeitgeist geblieben. Manche finden das nicht gut, gibt ja immer welche, die sagen, das ist zu schrill, das ist zu laut. Andere finden das aber auch eben ganz toll. Ich liege da auch hier und da mal dazwischen, aber es ist erstmal eine tolle Unterhaltungsshow. Fernsehen hat mich schon immer sehr fasziniert in meiner Kindheit und ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages auch mal irgendwo in einer Fernsehshow sitzen kann, geschweige denn in so einer internationalen Fernsehshow wie dem Eurovision Song Contest. Und da habe ich mir dann halt eben eines Tages einen kleinen Traum verwirklicht, indem ich tatsächlich dann mal mit Freunden zum ESC gereist bin. Damals war das in Kopenhagen 2001.
Für die meisten ist ja nur, also die als Fernsehzuschauer erleben, ist das nur den Samstagabendsunterhaltung. Sie sind schon seit ein paar Tagen in Basel vor Ort. Wie erleben Sie das Ganze drumherum, die Atmosphäre?
Ja, also das ist ja so, dass es, bevor es noch keine Halbfinale gab, das heißt also bis 2004, war das immer so, dass der ESC so eine ganze Woche dauerte. Das heißt, es waren halt eben auch Proben. Es gab auch immer Länderpartys, wo sich quasi die Länder so ein bisschen der Presse vorgestellt hat und wo man vielleicht auch, wenn man Glück hatte, als Fan auch ein bisschen dazukommen konnte. Das hat sich jetzt auch ein bisschen ausgedehnt, weil mittlerweile so viele Länder teilnehmen, dass die nicht alle am Samstagabend direkt qualifiziert sind, sonst würde die Show viel zu lange dauern. Aber Deutschland als großer Geldgeber ist natürlich immer gesetzt. Dementsprechend sind für uns in Deutschland die Halbfinale nicht so wichtig und viele kriegen das gar nicht mit.
Was natürlich interessant ist, auch an diesen Halbfinals, die unter der Woche stattfinden, ist, dass man schon mal vor Ort in die Halle schnuppern kann, wo das Ganze dann am Ende stattfindet. Welche Eindrücke nehmen Sie da mit? Ist das alles ganz anders, als es nachher so über die Bildschirme flackert?
Das Live-Erlebnis ist natürlich immer grandios. Ich sehe natürlich nicht das Fernsehbild, sondern ich sehe das, was in der Halle passiert. Und wenn man auch ein bisschen günstig oder ungünstig steht, sieht man auch so manches von der Seite, wie vielleicht auch die Bühne dann gerade von hinten herum während dem Auftritt noch umgebaut wird. Das ist natürlich schon toll und spannend zu sehen.
Und wie ist es jetzt konkret in Basel vor Ort? Wie ist das eine Halle, eine riesige Halle? Wie muss man sich das vorstellen?
Also die Halle in Basel ist tatsächlich nicht so groß. Das ist eher eine kleine Halle, wenn man das vergleicht. Wenn man drin ist, denkt man auch, oh Gott, wie ist das klein? Aber im Fernsehen wirkt das natürlich mit Weitwinkel immer größer. Aber das ist auch immer so. In jedem Fernsehstudio, jemand, der schon mal in einer Fernsehproduktion zu Gast war, wundert sich dann auch, wie klein das alles ist. Und das ist hier tatsächlich schon wirklich sehr klein. Und ich muss mich sehr wundern, wie groß der Raum der Bühne ist und auch noch des Green Rooms. Also da sind sehr viele Sitz- und Stehplätze verloren gegangen dafür, dass es doch so eine relativ große Bühne ist und relativ wenig Zuschauer, mit denen man auch Eintrittsgelder hätte generieren können. Aber es ist eine unfassbar tolle Bühne, ein mega Bühnendesign. Und was die Schweizer hier aufziehen, was ich bislang gesehen habe, muss ich sagen, es ist wirklich richtig toll. Die Zuschauer können sich am Samstag über eine richtig tolle Fernsehshow freuen.
Jetzt bin ich mal neugierig, Bernd Ochs, Sie als richtiger Fan, versuchen Sie dann auch, dann möglichst nah an die Stars ranzukommen, also vielleicht ein Autogramm zu kriegen oder ein Selfie oder sogar ein bisschen Smalltalk mitzunehmen?
Ja, das versucht man tatsächlich schon hier und da, aber das ist heute nicht mehr ganz so einfach und auch schon aufgrund der Sicherheit heute nicht mehr ganz so einfach möglich. War früher in den ersten Jahren alles noch ein bisschen nahbarer. Mittlerweile sind diese Veranstaltungen auch eben so groß, dass es einfach zu viele gibt, die Fotos oder Selfies machen möchten. Aber hier und da kommt das schon mal vor und dann schlüpft man dann auch ein bisschen in die Fanrolle und holt sich so ein kleines Souvenir.
An wen erinnern Sie sich da so in den letzten Jahren besonders gerne, wo Ihnen das mal gelungen ist?
Ach, da Fotos habe ich tatsächlich etliche und man ist mal ganz stolz, wenn man tatsächlich das Glück hat und hat dann ein Bild mit dem späteren Sieger. Das weiß man ja vorher oftmals nicht so ganz. Und da habe ich aber tatsächlich die letzten Jahre immer ein bisschen Glück gehabt. Dieses Jahr habe ich noch nicht so viele erwischt. Ich würde mich in diesem Jahr sehr über ein Foto mit den beiden Moderatorinnen freuen, Hazel Brugger und Sandra Studer, die das phänomenal toll moderieren. Und Hazel ist ja auch bei uns in Deutschland sehr, sehr bekannt. Und ja, die setzt sich da ganz schön die Krone auf, weil sie macht das ganz toll.
Und wie ist das mit unseren diesjährigen Kandidaten, dem Geschwisterpaar Arbor und Tünner? Ist Ihnen da schon ein Kontakt gelungen oder schirmen die sich ab?
Ja, tatsächlich. Ja, nein, es gab einen deutschen Empfang am Dienstag. Da war ich tatsächlich auch mit dabei. Da habe ich sie auch kurz auf der Bühne gesehen. Das war sehr nett und auch sehr sympathisch. Sie sind halt von Natur aus, würde ich mal sagen, eher ein bisschen zurückhaltend und unnahbar, aber haben durchaus einen netten Eindruck hinterlassen.
Und wie gefällt Ihnen persönlich der Song, mit dem Deutschland dieses Jahr ins Rennen geht?
Ja.
Oh, jetzt wird's
also
interessant.
Ich bin sicherlich Lokalpatriot, aber es ist tatsächlich nicht mein Song. Ich drücke anderen Liedern tatsächlich etwas mehr die Daumen, aber freue mich auch auf jeden Fall über eine gute Platzierung von Deutschland.
Abschließende Frage, Bernd Ochs, wie empfinden Sie als ESC-Fan das, wenn versucht wird, diesen Songwettstreit als Bühne auch für politische Anliegen zu nutzen? Also etwa, wenn es um Flaggen auf der Bühne oder im Publikum geht oder jetzt auch die Kontroverse um die Teilnahme Israels am Wettbewerb. Wie geht es Ihnen dabei?
Also ich denke, dass der Contest natürlich nicht politisch sein sollte, aber da, wo mehrere Nationen, wo Menschen aufeinandertreffen, bleibt es nie unpolitisch. Und wir haben Zeiten erlebt des Jugoslawienkriegs während dem Wettbewerb. Und natürlich ist auch diese ganze Kontroverse jetzt auch um Israel, das bleibt natürlich hier nicht aus. Und da diskutieren wir natürlich auch alle ein bisschen drüber, aber es wird nie ganz unpolitisch sein. Und ein Flaggenverbot in der Halle gibt es ja auch nicht so richtig. Ja, man muss natürlich auch eben schauen, dass es jetzt nicht brachial dazu benutzt wird, um politische Botschaften zu senden. Und das ist leider jetzt in den letzten Jahren auch immer mal passiert, dass das auch eben Interpreten dann auf der Bühne genutzt haben, um das zu machen. Ja, da glaube ich, muss die EBU ein bisschen was tun, um dem Einhalt zu gebieten. Aber das gelingt natürlich nicht immer.
Sagt Bernd Ochs aus Frankfurt, Edelfan und für uns vor Ort beim ESC in Basel. Vielen Dank.
Mes yeux condés découvrent le monde d'une façon naïve à faire confondre les démons de la nuit.
Das hier ist übrigens mein Lieblingssong beim ESC, Voyage. Er kommt aus dem Gastland Schweiz von einer jungen Baslerin namens Zoe Meh und macht auch ganz ohne Glitzer, Glamour, wilde Beats und Tanzeinlagen Eindruck. Mein Name ist Martin Kersten.